Liebe Geschwister und Freunde, ich grüße Sie wieder recht herzlich zu unserem heutigen Wochengottesdienst. Wie in unseren Bibelstunden bzw. im Wochengottesdienst, der mittwochs 19 Uhr in unserem Gemeindesaal stattfindet, haben wir das gleiche Thema, haben wir auch das gleiche Bibelwort, um das wir uns versammeln, und es werden auch dieselben Gedanken weitergegeben. Bei unserem Telefongottesdienst ist allerdings alles etwas mehr gestrafft, damit man dem Gedanken auch am Telefon besser folgen kann. Auch über diese technische Brücke während dieser Corona-Zeit dürfen wir wissen, dass der Herr redet, dass er uns seinen Geist gegeben hat, sein Wort zu verstehen. Er ist bei uns. Und so halten wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lassen Sie uns gemeinsam singen das Lied an der Nummer 573 im Gemeinschaftsliederbuch. Rüstet euch, ihr Christenleute. Wir singen die erste und die dritte Strophe. Wir wollen das Bibelwort betrachten aus der Apostelgeschichte 21, aber lasst uns vorher gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du unsichtbar jetzt um uns bist. Und ich möchte dich bitten, benutze die Worte dieser Andacht, die Worte aus deinem heiligen Gotteswort, aus der Apostelgeschichte, um jeden von uns deine Art, dein Kampf, deine Größe noch größer werden zu lassen. Gib, dass auch in dieser Zeit, wo nicht jeder unter dein Wort kommen kann, doch unser Glaube nicht kleiner wird. Ernähre uns mit deinem Wort, dass es geistlich weitergehen kann. Amen. Liebe Geschwister, der Apostel Paulus sagt einmal, wir geben niemanden irgendeinen Anstoß. Und dann nennt er verschiedene Dinge. Und unter anderem sagt er, durch gute Gerüchte und durch böse Gerüchte erweisen wir uns als Diener Gottes. Das kann und darf keine Theorie bleiben. Und wir sehen es am Apostel Paulus, wie es ganz praktisch wird. Lassen Sie mich aus der Apostelgeschichte 21 wieder nach der etwas moderneren neuen Genfer Übersetzung den Text vorlesen. Aber während wir das Wort dann betrachten, wollen wir dann doch die Einzelheiten uns nach der Lutherbibel ansehen. In der letzten Bibelstunde sahen wir, wie der Apostel Paulus nach Jerusalem kam, von den Geschwistern dort freudig aufgenommen wird, und dann kommt es zu einer Gemeindeversammlung, wo Paulus über seine Mission berichtet. Dort setze ich ein, Apostelgeschichte 21, Vers 19. Paulus grüßte die Versammlung und gab dann einen ausführlichen Bericht über das, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Seine Zuhörer priesen Gott für alles, was sie erfuhren. Dann sagten sie zu Paulus: Du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Tausende zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und alle halten sich weiterhin streng an das Gesetz des Mose. Über dich jedoch hat man ihnen erzählt, du würdest die Juden, die unter den Völkern leben, samt und sonders zum Abfall von Mose auffordern, indem du lehrst, sie müssten ihre Söhne nicht mehr beschneiden lassen und müssten überhaupt nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben. Was können wir tun, um diese Behauptung entgegenzutreten? Schließlich werden unsere Geschwister hier mit Sicherheit erfahren, dass du nach Jerusalem gekommen bist. Unser Vorschlag ist, dass du Folgendes machst. 4 Männer aus unseren Reihen haben sich Gott mit einem Gelübde geweiht und sich dazu verpflichtet, eine Zeit lang keinen Wein zu trinken und sich das Haar nicht schneiden zu lassen. Sei ihnen dabei behilflich, indem du dich zusammen mit ihnen den vorgeschriebenen Reinigungen unterziehst und alle anfallenden Kosten übernimmst, damit sie die Weihezeit ordnungsgemäß mit den erforderlichen Opfern und den Abschneiden der Haare beenden können. Dann werden alle sehen, dass von dem, was ihnen über dich erzählt wurde, kein Wort wahr ist, und dass auch du, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz lebst und seine Vorschriften befolgst. Was die Nichtjuden betrifft, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, so haben wir ihnen ja unseren Beschluss schriftlich mitgeteilt und ihnen gesagt, wie sie leben und was sie unterlassen sollen. Das Essen von Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, der Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und jede Form von Unmoral. Paulus war bereit, den 4 Männern bei der Erfüllung ihres Gelübdes behilflich zu sein. Gleich am nächsten Tag begann er zusammen mit ihnen das vorgeschriebene Reinigungsritual auszuführen. Daraufhin ging er in den Tempel und meldete den Priestern, wann die gesamte 7-tägige Reinigungszeit abgelaufen sein würde, damit dann für jeden von ihnen das abschließende Opfer dargebracht werden könnte. Die 7 Tage waren schon fast vorüber. Da wurde Paulus von Juden aus der Provinz Asien gesehen, als er sich gerade im Tempel aufhielt. Sie wiegelten die Menge auf, packten ihn und schrien: Männer von Israel, helft uns! Das ist er, dieser Aufrührer, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hetzt. Jetzt hat er sogar noch Nichtjuden in den Tempel mitgenommen und diese heilige Stätte dadurch entweiht. Sie hatten nämlich Trophimus aus Ephesus zusammen mit Paulus in der Stadt gesehen und daraus geschlossen, Paulus sei mit ihm in den Tempel gegangen. Es dauerte nicht lange, da war die ganze Stadt auf den Beinen. Aus allen Richtungen strömten die Leute zusammen, sie stürzten sich auf Paulus und zerrten ihn aus dem inneren Vorhof des Tempels, so wie er draußen war, wurden die Tore des Tempels geschlossen. Die aufgebrachte Menge schlug auf Paulus ein und war drauf und dran, ihn zu lynchen. Als den Kommandanten der römischen Garnison dies gemeldet wurde, dass ganz Jerusalem im Aufruhr war, zog der Kommandant etliche Soldaten und Offiziere zusammen und eilte mit ihnen zum Tempelplatz hinunter. Als die Leute den Kommandanten und die Soldaten kommen sahen, ließen sie von Paulus ab. Der Kommandant bahnte sich einen Weg durch die Menge, nahm Paulus fest und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln. Dann erkundigte er sich bei den Umstehenden, wer dieser Mann sei und was er getan habe. Doch der Tumult war so groß, dass es ihm nicht gelang, eine eindeutige Antwort zu erhalten. Jeder schrie etwas anderes. Deshalb befahl er, Paulus in die Kaserne zu bringen. Als die Soldaten zu der Freitreppe kamen, die zur Kaserne hinabführt, mussten sie Paulus hochheben, um ihn vor der tobenden Menge zu schützen. Denn der ganze Volkshaufen versuchte, an ihn heranzukommen, und sie schrien immerfort: Weg mit ihm, bringt ihn um! Endlich hatten sie den Eingang der Kaserne erreicht. Da wandte sich Paulus an den Kommandanten und sagte: Ist es mir erlaubt, ein Wort mit Ihnen zu reden? Du sprichst Griechisch? Wunderte sich der Kommandant. Bist du denn nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufstand angezettelt und 4000 bewaffnete Rebellen in der Wüste um sich geschart hat? Nein, erwiderte Paulus, ich bin ein Jude aus der Provinz Zilizien, ein Bürger von Tarsus, einer nicht unbedeutenden dortigen Stadt. Darf ich dich um etwas bitten? Gestatte mir, zu diesen Menschen hier zu reden. Bis dahin. Es ist schon sehr abenteuerlich, was hier berichtet wird. Und wir werden in der nächsten Bibelstunde sehen, dass es genauso dramatisch und spannend weitergeht, wie hier in diesem Wort berichtet. Es ereignet sich alles, was die Propheten angekündigt hatten, dass nämlich der Apostel Paulus in Jerusalem größte Probleme bekommen wird. Paulus aber hat einmal sehr deutlich gesagt: Durch gute und durch böse Gerüchte beweisen wir uns als Diener Gottes. Wir können ein Stückchen am Ergehen des Paulus sehen, wie ein Diener Gottes in Aufruhr, unter Missverständnissen, unter Freunden und Feinden ein treues Zeugnis von Gott sein kann. Nun, weil unser Wort nicht jeden ganz so bewusst ist und verschiedenste Dinge hier vorkommen, möchte ich als allererstes einige Erklärungen geben. Da wird unter anderem von welchen geredet, die ein Gelübde getan hatten. Das war eine Sache, die sehr strenge Juden unternahmen. Für eine gewisse Zeit tranken sie kein Wein und ließen sich die Haare nicht mehr abschneiden, so wie es auch Johannes der Täufer getan hat. Meist wurde so ein Gelübde getan, damit man ein bestimmtes Gebetsanliegen besonders unterstützt. Eigentlich brauchen wir als Kinder Gottes solche Zeremonien nicht. Im Alten Testament bei den Juden waren aber in den Gesetzen solche Wege beschrieben, und nicht wenige ernste Juden sind diesen Weg gegangen. Es ist niemandem verboten, irgendwelche Zeremonien, die aus dem Alten Testament kommen, noch nachzuvollziehen. Aber wir müssen immer wissen, durch die Zeremonien wird niemand gerecht und niemand kommt dadurch zum Vater. Zum Vater kommt man nur durch Jesus. Wenn man in diesen Traditionen steht, darf man sie gerne weiterführen. Aber Jesus ist der Weg zum Vater. Noch ein paar Erklärungen zu dem, was hier steht. Hier kommen verschiedenste Personen vor. Da ist einmal der Missionar Paulus. Sein Ziel war, in Jerusalem, in der Gemeinde, einen Missionsbericht zu geben. Aber er hatte noch mehr Ziele. Er wusste, es gibt Probleme zwischen Juden und Heidenchristen, weil die Gemeinden so unterschiedlich geprägt sind. Und ich komme nach Jerusalem, um den dortigen Judenchristen deutlich zu machen, von unserer Seite, von meiner Seite und von Seiten der Heidenchristen wollen wir zusammenstehen. Dann kommen in unserem Wort sogenannte Judenchristen vor. Es ist eigentlich ganz einfach. Judenchristen sind Leute, die, bevor sie Jesus fanden, Juden gewesen sind. Und es wird in dem Wort berichtet hier, dass gerade auch in der Zeit, wo Paulus in der ganzen Welt als Missionar unterwegs war, Juden zu Jesus gefunden haben. Auch Juden in Jerusalem haben dort zu Jesus gefunden. Und zwar durch den Dienst von anderen Judenchristen. Und diese Judenchristen haben meist noch die jüdischen Bräuche gehalten. Sie besuchten den Tempel, sie hatten unter anderem auch solche Gelübde und auch viele andere Gesetze hielten sie bei, weil sie in ihrem Volk als Juden immer üblich gewesen sind. Also, in diesem Wort geht es um den Missionar, der die Gemeinde aus Juden und Heidenchristen zusammenhalten will und deswegen die Brüder in Jerusalem besucht. Es geht in diesem Wort aber auch darum, dass er einen Bericht über das Wirken Gottes geben will. Dann sehen wir hier Judenchristen und was Gott durch sie getan hat. Und dann sehen wir Diaspora-Juden. Im ganzen Römischen Reich lebten damals schon Juden, genau wie wir es kennen, dass in fast allen Ländern irgendwelche Juden, in dem einen mehr und in dem anderen weniger leben. Seit der babylonischen Gefangenschaft gab es so verstreute Juden im ganzen Reich. Und Paulus begegnete ihnen ja immer wieder auf seinen Missionsreisen, hielt auch Kontakt zu ihnen. Und wenn sich solche Diaspora-Juden, so nennt man das, Diaspora heißt Zerstreuung, also außerhalb von Israel, wenn solche zu Jesus fanden, kamen sie auch zu den Gemeinden herzu. Unter den Diaspora-Juden, die sich hier aber gegen Paulus auflehnen, sind jetzt nicht seine Mitarbeiter, die ihn begleiteten, sondern fanatische Juden aus Kleinasien kamen genau wie Paulus zum Pfingstfest. Sie hassten ihn, sie haben ihm schon vorher oft nachgestellt. Und jetzt sehen sie ihn in Jerusalem und sie sehen ihn im Tempel. Und sie wollen dem Paulus, den sie immer bekämpft haben, jetzt wahrscheinlich den Garaus machen. Wir sehen noch eine Gruppe, die sonst seltener vorgekommen ist. Und zwar eine Einheit von Römern. Rom war ja ein riesiges Reich. Man kann sagen, von Spanien bis Ägypten, ums ganze Mittelmeer herum, überall herrschten die Römer. Es war ein Reich, was fast 1000 Jahre bestand. Und es war auch so, dass man es ganz gut durchkriegte, auch ohne große Kriege, weil Rom so stark war. Die Römer nannten das den Frieden Roms, Pax Romanum. Aber normalerweise waren in solchen besetzten Ländern immer auch nationale Kräfte, die nach außen strömten. So hat man es ja auch in den letzten Jahrzehnten erlebt, in der Sowjetunion, in Jugoslawien. Die Völker trachten irgendwie immer danach, eine nationale Identität zu haben. Israel war da besonders streng, weil sie sich fürs auserwählte Volk Gottes ansahen, und das waren sie ja auch. Und weil sie wussten, unser Gott ist der einzig wahre Gott und von daher sich von den anderen ein ganzes Stück absonderten. Die Römer schickten aus diesem Grund nach Israel immer wieder große Gruppen von Soldaten, die darauf achten sollten, dass die Israeliten nicht vom Römischen Reich sich abtrennten. Und trotzdem gab es so eine Art Untergrundarmee, Sikarier nannte man sie oder auch Zeloten, die alles dran setzten, um Israel wieder frei werden zu lassen, ohne Römer. Sie haben dann im Jahr 70 diesen großen Aufstand in Jerusalem vom Zaun gebrochen, aufgrund dessen dann die Römer die Juden in alle Welt verstreut haben. In unserem Wort wird einer dieser Zeloten genannt, ein Mann aus Ägypten, vor dem die Römer große Angst hatten, weil sie wussten, er hat 4000 Fanatiker um sich gesammelt und ist ein ganz gefährlicher Mann. Unmittelbar neben dem Tempel war die römische Garnison. Man konnte von der Garnison der Burg Antonia in den Tempel reinschauen, also in die Höfe. Und man ahnte, wenn es Unruhen gibt, brechen die im Tempel aus. Deswegen waren immer römische Soldaten, die achteten, was ist dort wohl im Tempel im Augenblick los. Wenn Sie das also im Hintergrund haben, werden Sie vieles leichter verstehen, was in diesem fast schon abenteuerlich wirkenden Bericht erwähnt ist. Wir wollen jetzt die Verse einmal so ein Stück durchgehen. Vers 19. Und als er sie, der Paulus, begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott getan hat unter den Heiden durch sein Amt. Was bedeutet das? Paulus war ja von der Gemeinde aufgenommen geworden und nun gibt er einen Missionsbericht. Und es beginnt damit, er grüßte sie. Und nach dem Gruß wird gesagt, er berichtete, was Gott getan hat unter den Heiden durch sein Amt. Es sind zwei Dinge. Zuerst einmal, er begrüßte sie. In der Bibel gibt es immer wieder Grüße und diese Grüße waren ernst gemeint. Alle Briefe beginnen mit irgendwelchen Grüßen, die aber immer ernst gemeint waren. In unserem Land gibt es mancherlei Grüße, bei denen sich die Menschen nicht einmal überlegen, was sie eigentlich sagen. Da wünscht man sich einen guten Tag und hat gar nicht so ein Interesse an dem anderen. Man wünscht ihm nichts Schlechtes und man sagt guten Tag. Ich habe mal den Satz gehört, wenn mancher guten Tag sagt, hat er schon das erste Mal gelogen. Wenn Paulus die Geschwister begrüßte, begrüßte er sie aus Liebe, denn er freute sich, ich bin nicht der Einzige, der auf dem Weg des Glaubens steht. Ich bin auch nicht der einzige ehemalige Jude, der Jesus angenommen hat. Ich bin nicht der Einzige, der Jesus lieb hat, sondern die alle haben ihn auch lieb. Wir sind wie Glieder an einem Leib, so schreibt das einmal. Und deswegen freue ich mich, wenn ich sie sehe. In einem Lied hat Graf Zinzendorf mal geschrieben, Herz und Herz vereint zusammen. So sieht's aus unter Gläubigen. Und deswegen grüßt man sich. Und in der Urgemeinde gab es dann auch diesen Bruderkuss. Der Bruderkuss war ein besonderes Zeichen von inniger Verbundenheit. Geschwister, wir haben das in unserer Kultur nicht so hier mit dem Bruderkuss. Aber wenn wir einen Menschen lieb haben und vielleicht lange nicht gesehen haben, dann nehmen wir ihn doch gerne in den Arm und drücken ihn und freuen uns, ach, jetzt sind wir wieder beieinander. So beginnt Paulus den Geschwistern in Jerusalem gegenüber. Er grüßt sie, er bringt ein Segenswort und er zeigt damit seine Verbundenheit. Und dann berichtet er, was der Herr getan hat. Das ist schon einmal sehr, sehr aufschlussreich. Er berichtet nicht irgendwie über alle möglichen Ereignisse. Er berichtet, was der Herr getan hat. Wie Gemeinden entstanden sind, Korinth, in Ephesus. Man kannte diese Großstädte den Namen nach. Und jetzt wusste man, jetzt sind dort auch Jesus-Jünger, die zu ihm beten, die ihn lieb haben. Er berichtete sicherlich auch von den Bekehrungen Einzelner, die ihm besonders am Herzen lagen. Und Paulus ist ja nicht allein gekommen. Es waren einige Früchte seiner Arbeit dabei, die durch seine Verkündigung zum Glauben an Jesus gefunden haben. Das freute die Leute in Jerusalem. Im Vers 20 heißt, da sie das hörten, lobten sie den Herrn. Sie lobten nicht Paulus, Sie sagten nicht, oh Paulus, was bist du für ein Prachtkerl, der das alles so schafft, das bist du für ein großer Redner. Nein, sie lobten den Herrn, denn sie wussten, wenn geistliches Leben zustande kommt, ist das nicht das Werk eines Menschen, es ist das Werk unseres Herrn. Kein Evangelist ist in der Lage, aus eigener Kraft einen Menschen zu bekehren. Aber der Herr Jesus, der für uns gestorben ist, der mit seinem Blut uns freigekauft hat von der ewigen Verdammnis, ihm ist wegen diesem Einsatz von Gott gesagt worden, dass er viele Nachfolger bekommen wird. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vieler Sünden getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Jesaja 53, Vers 12. Da steht, der himmlische Vater gibt seinen Sohn eine große Menge eigentlich verlorener Leute zur Beute, dafür, dass er sein Leben selber nicht geliebt hat. Deswegen loben diese Brüder den Herrn über das, was da geschehen ist. Nicht den Prediger sollen wir loben, sondern das, was der Herr Jesus durch ihn gemacht hat. Und wir sollen den Herrn loben, dass da Menschen aus der Verlorenheit gerettet worden sind. Ich bin der gute Hirte, sagt der Herr Jesus. Und dann schildert er unter anderem bei Lukas 15, wie der gute Hirte einen davongelaufenen Schaf nachgeht und es zur Herde zurückbringt. Nicht Paulus ist der gute Hirte, der retten kann. Jesus ist der gute Hirte. Nicht Bruder Wagner ist der gute Hirte, der Menschen retten und bekehren und bei Gott halten kann. Nein, Jesus ist es. Sie loben ihn, sie wissen, wo der Segen herkommt. Und dann kommen sie allerdings gleich mit einem Problem, was sie hatten. Es gab Gerüchte über Paulus. Bruder, du siehst, wie viele tausend Juden sind gläubig geworden und alle eifern für das Gesetz. Die Jerusalemer Christen haben auch erlebt, dass sich Menschen bekehrt haben. Aber dort lebten ja nur Juden. Aber im Laufe der Zeit sind Tausende dazugekommen. Und nun sagen sie, Paulus, aber sieh mal an, sie eifern alle nach dem Gesetz. Sie sind dem Gesetz sehr treu. Und jetzt sind zu uns solche Gerüchte herübergekommen, dass du nämlich diese Leute, die aus dem Judentum kommst, bestärkst, sie sollen von Mose abfallen. Vers 21, sie, die neu zum Glauben gekommenen Juden, ihnen ist aber berichtet worden, wider dich, dass du lehrst von Mose abfallen alle Juden, die unter den Heiden sind, und sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, auch nicht nach derselben Weise wandeln. Es gab das Gerücht, wo Paulus auftritt und sich Juden bekehren, sagt er, jetzt beschneidet eure Kinder nicht mehr, werdet wie die Heidenchristen, haltet unsere Gesetze nicht. Und in Vers 25 haken die Jerusalemer Brüder nochmal nach. Sie sagen, wir haben einen Brief geschickt, wie die Heidenchristen handeln sollen. Sie müssen nicht unser Gesetz halten. Heidenchristen, die müssen nur so eine Art Grundlage halten. Wir aber Judenchristen, die wir in dem Judentum aufgewachsen sind, wir dürfen unserem Weg weitergehen. Sie zitieren noch einmal das Apostelkonzil. Denn den Gläubigen aus den Heiden, so steht es in Vers 25, haben wir geschrieben und beschlossen, dass sie der keines halten sollen, also keine unserer Gesetze, sondern nur sich bewahren vor Götzenopfer, vor Blut, vor Erstickten und vor der Hurerei. Hier steckt so ungefähr der Gedanke dahinter, Paulus, du redest hier Juden ein, sie müssten diesen Weg nicht so gehen, wie wir ihn gewohnt sind. Das ist nicht wahr gewesen. Paulus hat für die heidenchristlichen Gemeinden, für die Heiden, diesen Weg ganz ohne Gesetz gewollt. Und dem hat man auch zugestimmt. Weil auch die Judenchristen wussten, man wird nicht durchs Gesetz selig. Aber er hat niemals versucht, den Judenchristen ihre Identität als Juden zu nehmen. Im Gegenteil, im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 20, sagt er sogar, den Juden bin ich geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie unter dem Gesetz, auf dass ich die, so unter dem Gesetz bin, sind, gewinne. Wie kann man das verstehen? Wenn ich meine Fahrten durch Israel gemacht habe, da habe ich unter anderem Referenten aus dem Land immer wieder eingeladen. Und da gibt es eine Frau, Alice Naumhoff, eine sehr kluge Frau, die aus Amerika vor Jahrzehnten nach Israel eingewandert ist. Ihre Vorfahren kamen aus Polen. 10 Generationen hatte sie Rabbiner unter der Vorfahrenschaft. Aber als der Nationalsozialismus aufkam, ist ihre Mutter mit ihr nach Amerika geflüchtet. Und sie erzählt dann oft, wie sie dort als Jüdin in Amerika aufgewachsen ist. In der Schule merkte sie, dass sie anders war wie die anderen, die meisten waren Christen. Und sie hörte von Jesus und dann fragte sie eines Tages ihre Mutter, wer ist denn dieser Jesus? Und dann sagte sie, das ist der Gott der Heiden. Und so hat es das Mädchen auch erstmal aufgefasst. Aber als junges Mädchen hat sie dann sich sehr schnell abgewandt von allem, was jüdisch ist, aber auch nicht christlich, sondern sie ist Sozialistin geworden. Sie sagte, auf jeder Demonstration war ich dabei und habe so ziemlich mit am lautsten geschrien. Und dann lernte ich eine Studentin kennen, die gläubig war. Und durch manche Gespräche und durch Erfahrungen mit ihr bemerkte ich, was mir eigentlich innerlich fehlt. Und dann hat sie sich zu Jesus bekehrt. Vorher hat sie auch nicht im Judentum gelebt, sondern als junges Mädchen wollte sie oftmals ihre Mutter provozieren. Und sie sagt, ich habe ganz bewusst unkoscher gegessen. Und das tat der Mutter weh. Aber sie sagt, ich habe sie bewusst provoziert. Und jetzt hat sie Jesus kennengelernt. Und mit einmal wusste sie, dass sie doch ihren Nächsten lieben soll. Und sie hat ihrer Mutter gesagt, dass sie an Jesus glaubt. Und die Mutter sagte ihr jetzt, nicht als das Mädchen sich ganz vom Judentum abgewendet hatte, wenn du gestorben wärst, das wäre nicht so schlimm, wie dass du jetzt diesen Gott der Heiden angenommen hast. Sie ist dann still gewesen und sie hat ihren Glauben an Jesus gelebt. Und sie hat aber gleichzeitig auch die jüdischen Traditionen begonnen zu halten. Auch um der Mutter zu zeigen, ich verachte das doch nicht, was wir hatten. Und die Mutter staunte im Laufe der Zeit, die ist ja jüdischer als all die Juden, die uns umgeben. Und bevor die Mutter starb, hat sie Jesus angenommen. Weil sie merkte, meine Tochter verachtet meinen Glauben doch nicht, sondern im Gegenteil, sie nimmt sogar ernster, als ich es früher genommen habe. Paulus sagt, den Juden bin ich ein Jude, damit ich Leute gewinnen kann, die jetzt noch Juden sind. Nun, es war schief dargestellt in Jerusalem, wie Paulus sich außerhalb verhielt. Und nun gaben die Brüder einen Ratschlag, damit Ruhe reinkommt. Sie sagen, die Menschen werden wahrnehmen, dass du da bist, und damit sie sehen, dass du unsere Gesetze jedoch nicht verachtest, dann solltest du etwa ein Zeichen geben. Du solltest es erklären, und dann heißt es im Vers 23, so tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben hier 4 Männer, die haben ein Gelübde auf sich, die nimm zu dir und heilige dich mit ihnen und wage die Kosten an sie, dass sie ihr Haupt scheren, so werden alle vernehmen, dass es nicht so sei, wie sie wieder dich berichten, sondern dass auch du einhergehst und hältst das Gesetz. Paulus hat das Gesetz gehalten, wenn es angebracht war. Aber ihm war immer klar, ich bin gerettet durch Jesus. Aber hier war es wieder angebracht. Das, was diese vier Leute machten, war das Jüdischste, was man sich vorstellen könnte. Sie gaben ein sogenanntes Nazaräergelübde. Sie tranken kein Wein, sie schoren sich die Haare nicht und sie taten bestimmte Gebete und Handlungen, um sich zu heiligen. So nach jüdischem Brauch. Und dann, die letzten 7 Tage, lösten sie sich aus dieser Sache und am Ende wurden die Haare wieder geschnitten. Und am Ende dieses Gelübdes, was sie da getan haben, haben sie dann ein Opfer bringen lassen durch die Priester für sich. Und nun sagen die Leute aus Jerusalem, aus der Gemeinde, Paulus macht das mit denen mit und bezahle denen noch die Kosten, damit das alles ordnungsgemäß laufen kann. Damit gibst du ein gutes Zeichen, dass diese Gerüchte so nicht stimmen. Paulus verstand das und sagte, jawohl, so werden wir es machen. Es gibt Ausleger, die sagen, Paulus wäre hier inkonsequent gewesen. Paulus war nicht inkonsequent, sondern Paulus hat immer ganz klar gesagt, durchs Gesetz wird niemand selig. Aber er hat den Juden ihre Halten der Gesetze als nicht unmöglich angesehen, obwohl das Halten der Gesetze für Juden kein Weg zur Rettung war. So war es doch ihre Lebensgestaltung. Grundsätzlich galt, was in Römer 3 von 21 bis 22 steht und dann noch der 24. und 28. Vers. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen und auf alle, die da glauben. Also, die Gerechtigkeit, die wir vor Gott brauchen, nicht durch jüdische Zeremonien, nein, nur durch Jesus Christus. Das war seine Botschaft. Und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesus Christus geschehen ist. Und im Vers 28, Römer 3, so halten wir dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das ist ein Wort, was wir für uns auch deutlich machen sollten. Dein Weinen und deine Gebete sind's nicht, wodurch du mit Gott bist versöhnt. So heißt es in dem christlichen Lied. Keines unserer Werke macht uns vor Gott gerecht. Nur die Verbindung an Jesus. Und trotzdem dürfen wir beten. Und trotzdem kann jemand über seine Schuld weinen. Trotzdem dürfen wir den Herrn so dienen, wie wir's können. Und die Judenchristen, für die war es ein Stück Kultur, dem Herrn zu loben durch diese jüdischen Rituale. Paulus versündigte sich nicht und war nicht unkonsequent. Allerdings brachte ihm die ganze Sache dann noch ein anderes Problem ein. Er musste ja in den Tempel. Und dort im Tempel sahen ihn Juden, die ihn schon auf dem Missionsfeld das Leben schwer gemacht hatten. Sie neideten ja Paulus, in Thessalonich musste er fliehen, in Beröa musste er fliehen, in Korinth versuchte man ihn vor Gericht zu stellen. Ich will bloß ein paar Verse lesen, da war zum Beispiel im Kapitel 17, aber die halsstarrigen Juden neideten und nahmen zu sich etliche boshafte Männer, Pöbelvolk, machten eine Rotte und richteten einen Aufruhr an in der Stadt. So haben sie die Leute aufgehetzt gegen das Evangelium. Nachdem Paulus dann weg musste von Thessalonich, ist er in Beröa von Juden besser angenommen worden. Aber als die das in Thessalonich hörten, dann heißt es da Kapitel 17, Vers 13, als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch zu Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie und bewegten all da das Volk. Oder in Korinth. In Korinth konnten sie nicht viel gegen Paulus machen. Aber als ein neuer Gouverneur kam, versuchte man ihn vor Gericht zu bringen. Und jetzt stießen die Leute auf Paulus im Tempel in Jerusalem. Sie dachten, das ist doch unsere Stätte. Und jetzt ist dieser Mensch, der überall gegen uns geht, hier auch. Vers 27, als aber die 7 Tage sollten vollendet werden, also als diese Zeremonie, die man da tat, zu Ende ging, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und erregten das ganze Volk und legten die Hände an ihn und schrien. So aufgebracht und so wütend waren sie gegen den Apostel Paulus. Und was machen sie? Sie bringen Anschuldigungen auf, die auf ihre Fantasie aufbauen. Sie hatten nämlich in der Stadt Trophimus gesehen. Trophimus war ein Grieche, ein Heide aus Ephesus, der aber Jesus angenommen hat. Und sie sahen ihn gemeinsam mit Paulus dort gehen. Und jetzt kombinierten sie oder behaupteten, Paulus hätte diesen Trophimus in den Tempel geführt. Wer ist der Trophimus? Ich sagte schon, er ist ein Grieche aus Ephesus. Er gehörte zu den Begleitern, die Paulus hier nach Jerusalem begleiteten. Aber natürlich ist er nicht in den Tempel gegangen. Als Heide durfte er das nicht. Es gab zwar einen Vorhof der Heiden, den durfte er besuchen, aber an der Wand zwischen dem Vorhof und dem Heiligtum, den eigentlichen Innenhof des Tempels, da stand ein Schild, wer daran betroffen wird, ist selbst verantwortlich für seinen Tod, der darauf folgt. Es war eine Warnung an Heiden, das zu betreten, denn man ging davon aus, Heiden sind unrein. Sie wurden als Hunde bezeichnet, als Gäu und was nicht alles. Und jetzt sagte man, wenn die den Tempel betreten, verschmutzen sie den Tempel. Sie treten auf und sie rufen jetzt den anderen Jerusalem zu, ihr Männer von Israel, helft. Dies ist der Mensch, der Paulus, der alle Menschen an allen Enden lehrt, wider dies Volk, wider das Gesetz, wider diese Städte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte gemein gemacht. Denn sie hatten mit ihm in der Stadt Trophimus, den Epheser, gesehen. Den meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Das brachte natürlich die Juden dort alle auf. Ein Mann, der den Glauben unserer Väter zerstört, der alles, was uns heilig ist, vernichtet, der ist jetzt hier. Und so waren sie schon aufgewiegelt gegen ihn, der gegen das Judentum redet und nun noch den Tempel entweiht. Man schleppt Paulus raus aus dem Tempelgebäude und macht schnellstens die Türen zu. Vers 30, die ganze Stadt wurde bewegt. Die Unruhe aus dem Tempel wurde ganz schnell bekannt. Und die ganze Stadt wurde bewegt und ward ein großer Zulauf des Volkes. Sie griffen Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus und alsbald wurden die Türen geschlossen. Jetzt war Paulus draußen. 31, und da sie ihn aber töten wollten, kam das Geschrei hinauf vor den obersten Hauptmann der Schar, wie ganz Jerusalem sich empörte. Es war so ein Aufruhr dort im Tempel, dass die Soldaten von ihrer Burg Antonius hineinsahen und sahen, hier scheint ein Aufstand im Gange zu sein. Der Hauptmann nimmt eine ganze Menge Soldaten zu sich, einige Offiziere, und stürmt mit ihnen sofort in den Tempel hinein. Und dort sieht man den Paulus. Der Mann war für Ruhe und Ordnung verantwortlich. Gerade erst hörte man davon, dass es einen Ägypter gab, der Sekarier, Zeloten um sich sammelte. 4000 Leute hätte er gesammelt und er wolle sich zum Messias erheben. Und wenn dieser Messias die Menschen aufhetzt, dann gibt es einen großen Krieg. Und jetzt hatte der Hauptmann den Gedanken, vielleicht ist das dieser Ägypter. Und so kam er runter und in den Vorhof und erlebt das mit, wie die den Paulus dort schlagen. Er greift mit seinen Soldaten sofort ein. Nicht, weil er den Paulus so liebt, sondern er wollte natürlich rauskriegen, was da los ist. Dieser Hauptmann, nahm von Stund an die Kriegsknechte und Hauptleute zu sich und lief unter sie. Da sie aber den Hauptmann und die Kriegsknechte sahen, hörten sie die Juden auf, Paulus zu schlagen. Als aber der Hauptmann nahe herzukam, nahm er ihn an sich und ließ ihn binden. Er hat sofort den Paulus verhaftet und hat ihn mit zwei Ketten und fragte die Leute ringsherum, was das wäre, was er getan hat. Paulus war mit Ketten gefesselt. Und der Hauptmann fragt nicht etwa Paulus, er fragt die Juden, die da so tobten, was ist das? Wer ist das? Und das ist jetzt interessant. Viele wussten gar nicht, was los ist. Ein Aufruhr schließen sich immer schnell viele an. Manchmal wissen sie gar nicht, worum es geht. Einer rief dies, der andere rief das. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte um das Getümmel will, hieß er den Paulus ins Lager führen. Und als er an die Stufen kam, die Stufen zwischen Tempel und der Burg, mussten ihm die Kriegsknechte tragen vor der Gewalt des Volkes. Denn es folgte viel Volk nach und schrie, weg mit ihm, tötet ihn. So ist es bei Aufruhr. In einen Aufruhr rein zu geraten, ist nicht angenehm und man weiß nie, was richtig dabei rauskommt. Viel Volk läuft oft nur mit und man weiß oft nicht, was draus wird. Jetzt ist der Hauptmann mit Paulus, dem Gefangenen, dort. Er wusste nicht recht, was los ist. Als aber Paulus jetzt im Lager, im römischen Lager, eingeführt ward, sprach er zu dem Hauptmann, darf ich mit dir reden? Der Hauptmann aber, sprach, kannst du Griechisch? Bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht hat und führte in die Wüste etwa 4000 Meuchelmörder? Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann von Tarsus, ein Bürger einer namhaften Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir zu reden zu dem Volk. Der Apostel Paulus bittet diesen Hauptmann, organisier's doch, dass ich noch einmal zu diesen Juden reden kann, damit ich hier Ruhe und Frieden reinbringen kann. Der Apostel Paulus war darauf aus, ein Mann des Friedens zu sein. Er wollte sich beweisen als ein Diener Gottes, auch in diesen unruhigen Zeiten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir sehen hier, wie ein so treuer Gottesmann in schwierigen Situationen ist. Die Brüder in Jerusalem, die Geschwister, hatten ihn lieb und er hatte sie lieb. Aber es kamen Gerüchte unter sie. Und nun musste er sehen, wie er die Gerüchte aus der Welt kriegt. Wissen Sie, manchmal kommen auch in der Gemeinde Gerüchte auf. Und ich denke auch in Meckenheim oder wo sonst ist. Geschwister, lasst uns keine Gerüchte nachreden. Wenn wir ein Problem haben, dann fragen wir die Menschen oder wir äußern uns dann gleich zu der Angelegenheit. Aber lasst uns nur keine Gerüchte weitergeben. Mit Gerüchten kann man Menschen kaputt machen, kann man dem Werk des Herrn viel Schaden zufügen. Als Gläubiger kann ich in Bedrängnis kommen, wie Paulus hier, der Gott treu sein wollte. Ich weiß nicht, ob du Probleme hast mit Menschen, die um dich sind. Vielleicht gibt es auch welche, die dich verachten oder die dich hassen. Einer hat dich immer lieb. Der will immer bei dir sein, das ist der Herr Jesus. Paulus hat so Schweres hier erlebt, aber Jesus war unsichtbar bei ihm. Er wird auch bei dir sein und er bringt auch dich durch. Ganz wichtig aber ist, hab du selbst immer Jesus als Mittelpunkt in deinem Leben. Sieh zu, wie du ihm dienen kannst, wie du Zeugnis von ihm geben kannst. Mit Feinfühligkeit, so wie Paulus auch für die Judenchristen feinfühlig war. Aber auch gleichzeitig mit Konsequenz, Jesus groß zu machen und keine eigene Ehre zu suchen. Wir werden in der nächsten Woche sehen, wie es weiterging, wie dann Paulus aus Jerusalem rausgebracht wird, weil es noch gefährlicher für ihn wird. Aber für diesen Tag heute kommen wir an der Stelle zum Ende. Und lasst uns beten miteinander. Herr Jesus, wir sehen, wie der Apostel Paulus so Schweres hat durchmachen müssen. Hab Dank, dass du unsichtbar an seiner Seite warst. Herr, er hat sicherlich nicht gleich begriffen, was du Großes vorhast mit ihm, als man ihn aus dem Tempel warf, als man ihn schlug, als man ihn umbringen wollte. Aber du hast einen Plan mit ihm gehabt. Und du siehst, ob auch jemand von uns in schweren Stunden ist, egal wodurch, ob durch Menschen, ob durch andere schlimme Verhältnisse. Sei doch dieser Schwester oder diesem Bruder nahe. Du siehst, ob jemand vielleicht besonders traurig ist über Entwicklungen um ihn herum, die er sich nie gewünscht hat. Vielleicht auch Entwicklungen in der Familie. Bitte steh dieser Seele bei und hab Dank, dass du sie nicht allein lassen wirst. Und Herr, es wären so viele Dinge, die wir dir sagen müssten, wofür wir kaum Gedanken und Worte haben. Wir wollen alles deinem Vater bringen mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch, liebe Geschwister, einen gesegneten Tag und dass ihr immer wisst, der Herr ist bei euch in guten und schweren Zeiten. Amen.